vielen Dank euch. So, dann wollen wir mal an die Arbeit. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier dieses Praktikum machen kann, schon seit einer Woche. Bei Thomas mitlaufen vor allem und aber auch manche eigene Sachen. Und dazu gehört jetzt eben auch diese erste Predigt schon dazu. Und ich freue mich drauf. Es ist ein schwieriges Thema heute, Glaube und Zweifel. Thema, das vielleicht einige hier ganz persönlich betrifft, vielleicht auch heute Morgen. Und deswegen hoffe ich, dass ich da so das nötige Fingerspitzengefühl hinkriege dafür. Wir haben einen Predigttext, der ist recht kurz. Es sind nur 5 Verse. Deswegen hört gut zu, lest mit. Ich denke, wir haben ihn auch an der Wand. Aus Johannes 20. Und es geht um Thomas und Jesus. Das war ja schon angeklungen. Thomas aber, einer der 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Also in der Perikope kurz vorher wird erzählt, wie die Jünger schon einmal nach der Auferstehung zusammen sind und Jesus kommt zu ihnen, begegnet ihnen, spricht: Friede sei mit euch. Und die Jünger glauben, dass er auferstanden ist. Aber Thomas, wie wir hier lesen, Thomas war nicht dabei. Da sagten die Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel in seinen Händen sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich bestimmt nicht. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Jesus kommt, obwohl die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sagte: Friede mit euch. Danach sagte er zu Thomas: Lege deine Finger hierher und siehe meine Hände und nimm deine Hand und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich, die nicht sehen und doch glauben. Ich bete mit uns. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Morgen, an dem wir Gottesdienst feiern können, und danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt. Du siehst uns, unsere Herzen, unsere Gedanken, das, mit dem wir jetzt hier sitzen, was uns bewegt. Und ich bitte dich darum, dass du heute zu jedem Einzelnen von uns sprichst, auf die Weise, wie er oder sie es braucht, und dass du unsere Herzen anrührst und in unseren Zweifel wieder neu hineinkommst, Herr. Amen. Wir haben den Herrn gesehen. So begrüßen die Jünger Thomas. Thomas war nach dem Tod Jesu eine ganze Weile allein unterwegs gewesen. Wir lesen darüber nicht so viel, aber immerhin war er offensichtlich nicht bei dem ersten Treffen mit dabei gewesen. Und so muss es auf ihn doch ziemlich surreal gewirkt haben, als er wiederkommt zu den Jüngern. Er rechnet damit, Jesus ist tot, und die Jünger begrüßen ihn: Wir haben den Herrn gesehen. Er muss sich wie in einem schlechten Film gefühlt haben. Denn mit seinen eigenen Augen hatte er gesehen, wie Jesus abgeführt wurde von den Römern. Und überall war bekannt geworden, was mit ihm passiert war. dass er gekreuzigt wurde. Und so wurde auch Thomas Hoffnung auf diesen starken Retter, der das Volk der Juden von den Römern befreien würde, wurde mit einem Mal zerschlagen. Ich glaube, Thomas fiel sowieso schon nicht so leicht, überhaupt auf Dinge zu hoffen. Thomas hat es in der Predigt schon mal anklingen lassen bei Lazarus, diese dramatischen Sätze, wo Thomas dann sagt, kommt, lasst uns mit ihm gehen sterben. Und er wirkt total depressiv eigentlich in dem Moment. Und er wirkt nicht wie jemand, der besonders hoffnungsvoll ist. Aber auf Jesus konnte er seine Hoffnung setzen. Der hat es ihm irgendwie angetan. Der war besonders. Der hat in ihm Hoffnung geweckt. In ihm, Thomas, dem Schwermütigen, würde ich ihn jetzt mal so betiteln. Und doch, dann kam das. Mit einem Mal war alles aus und vorbei. Jesus gestorben, die Jüngertruppe zerschlagen und die ganze Zukunft für ihn ein einziges schwarzes Loch von Ungewissheiten. Wir haben den Herrn gesehen, sagten die anderen zu ihm. Natürlich hatte er sich das gewünscht, nachdem Jesus gestorben war, dass das alles nicht echt ist, dass das alles eine Illusion ist und Jesus vielleicht nur scheintot. Doch die Fakten sprachen eine andere Sprache. Thomas wusste, wo dieses Grab war, wo sie Jesus hineingelegt hatten. Er wusste, dass die Römer ganz genau ihr Fach verstanden, Menschen so zu töten, dass kein Zweifel daran besteht, dass sie wirklich tot sind. Doch ist da dieser Satz, wir haben den Herrn gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Sonntag für Sonntag hier im Gottesdienst sitzt und wir Lieder singen, wie wir es eben gemacht haben, wo ganz viele Glaubensaussagen drin vorkommen und wie die so gemeinsam singen und sprechen. Wenn wir hier mit einem unsichtbaren Wesen sprechen, von dem wir auch noch erhoffen, dass es unsere Probleme löst. Es kann einem schon mal alles reichlich merkwürdig vorkommen, oder? Wenn man drüber nachdenkt. Wir erzählen uns jede Woche Geschichten aus einem ganz alten Buch und wir glauben irgendwie daran, dass das was mit unserem Leben hier und heute zu tun hat. Wenn du dir schon mal solche oder ähnliche Gedanken gemacht hast, dann will ich dich erstmal beglückwünschen. Weil das heißt erstmal, dass du irgendwie einen Verstand hast, der wach genug ist, um Dinge, die man tut, nochmal zu hinterfragen, nochmal ein zweites Mal vielleicht drüber nachzudenken, bevor man etwas einfach macht. Und du bist damit auch nicht alleine, denn die ganze christliche Kirchengeschichte ist eigentlich voll von solchen Leuten. Leute, die nachgefragt haben, die Dinge angezweifelt haben, die jeden einzelnen Glaubenssatz auch aus der Bibel und jede einzelne Kirchenliturgie hinterfragt haben, gefragt haben, ist das noch das, wo die Wahrheit liegt? Ist das das, was stimmt, was von der Wahrheit abgedeckt ist? Und der christliche Glaube besteht nicht darin, einfach blind einem Guru hinterherzulaufen und einfach möglichst blinden Gehorsam zu haben. Gehorsam ist ein Thema im christlichen Glauben, aber kein blinder Gehorsam, wo man einfach die Augen vor allem verschließt, was irgendwie die Realität ist. Zum Christentum gehört es alles auch zu hinterfragen. Von daher herzlichen Glückwunsch, wenn du das schon mal gemacht hast. Aber zum Hinterfragen, zum Zweifeln würde ich eine Unterscheidung machen an der Stelle. Für mich gibt es erstmal so mindestens zwei Haltungen beim Zweifeln. Die erste Haltung kann man mit dem Wort Kritiksucht bezeichnen. Solche Leute kennt ihr vielleicht, seid ihr selber so. Leute, die alles und zwar noch bis aufs kleinste Detail hinterfragen, die in jeder Aussage von Menschen, in jedem Vorschlag die ganz kleinen Fehler noch suchen und wollen, dass es wirklich perfekt ist. Und solche Leute braucht es manchmal, um in Projekten bevor sie vielleicht den Abschluss finden oder so, nochmal richtig gut nachzugucken, stimmt das auch alles so? Haben wir an alles gedacht? Aber das ist nicht das, was ich in dem Fall mit Zweifeln meine, in Bezug auf den Glauben, in Bezug auf Thomas. Das ist eine zweite Haltung und die würde ich nennen innere Beunruhigung oder Suche nach Wahrheit. Und das unterscheidet sich insofern von der ersten, dass die Motivation dahinter, hinter dem Anzweifeln, hinter dem Fragen, ist nicht darin, jeden noch so kleinen Fehler zu finden. Ist nicht der Drang nach Perfektion, sondern die Motivation hinter dieser Frage, hinter innerer Beunruhigung und der Suche nach Wahrheit, ist eine ganz persönliche. Jemand, der so zweifelt, den gehen die Fragen an und der kann das nicht einfach nur so vom Kopf her machen und sagen so, ja, wir haben die und die Punkte und das spricht dafür, das spricht dagegen. Derjenige, der wirklich auf der Suche nach Wahrheit ist, für den ist es auch gar kein Vergnügen, Sachen anzuzweifeln. Aber er muss es oder sie muss es tun, weil sie einfach nicht etwas glauben will, was nicht mit der Realität übereinstimmt, was nicht von der Realität abgedeckt ist. Und als so jemand erscheint mir Thomas hier. Er sagt, wenn ich nicht das Mal der Nägel in seinen Händen sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich bestimmt nicht. An Thomas geht diese Frage nicht spurlos vorbei. Die Möglichkeit, dass sein Herr wirklich leben könnte. Denn immerhin hatte Thomas doch alles auf ihn gesetzt und war ihm nachgefolgt. Und diese Behauptung der Jünger, wir haben den Herrn gesehen, das geht gegen alles, was sein Verstand ihm sagt. Man spürt beinahe, wie in ihm alles rebelliert und sagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Vielleicht hast du schon mal die folgende Situation so oder so ähnlich erlebt. Da ist eine Frau, die du schon lange kennst, mit der du schon lange in der Gemeinde zusammen bist, mit der du vielleicht viele Projekte zusammen gestemmt hast, richtig was fürs Reich Gottes bewegt. Und auf einmal kommt sie zu dir unter vier Augen und sagt, du, ich kann das gerade alles nicht mehr so glauben. Irgendwie, ich merke gerade, da sind ganz viele Fragen, die habe ich mir bisher nur oberflächlich gestellt. Da bin ich nicht in die Tiefe gegangen und das kommt jetzt alles auf mich zu. Das ganze Kartenhaus bricht gerade über mir zusammen. Ich weiß nicht, wohin damit. Wie fühlst du dich, wenn du sowas hörst? Fühlst du dich vielleicht bedroht? Macht es dich wütend? Oder fühlst du dich ohnmächtig vielleicht sogar? Ich habe noch ein zweites Beispiel. Tobi Feigs und seine Kollegen, die haben vor einiger Zeit so eine Studie rausgebracht, wo es darum geht, warum junge Menschen, junge Erwachsene den Glauben verlieren. Da beschreibt er eine Situation von einem jungen Erwachsenen, der heißt hier Nicolo in dem Buch. Und der Nicolo, der kommt aus Italien und ist da in einer Freikirche aufgewachsen und hat von Kind auf in der Familie ganz toll den Glauben kennengelernt, die Tiefe des Glaubens kennengelernt, auch einfach diese positiven Seiten, die dieses Vertrauen auf Gott haben. Und er ist da voll drin aufgegangen, er hat bei Freizeiten mitgearbeitet, alles mitgenommen, das ganze Programm. Und für ihn war das auch richtig hilfreich und persönlich. Doch dann ist er irgendwann von Italien nach Deutschland umgezogen, so aus seinem gewohnten Umfeld raus. Hat sich wieder in Deutschland eine Gemeinde gesucht, eine Freikirche, wo er seinen Glauben leben konnte. Das war auch am Anfang alles ganz gut, aber parallel hat er angefangen, Bücher zu lesen, die er vorher nicht gelesen hatte. Bücher von den neuen Atheisten und über die ganzen Fragen, Schöpfung, Evolution. Ihr kennt das sicherlich. Alles, was so Argumente sein können, warum der Glaube nicht stimmt. Und das hat ihn am Anfang relativ kalt gelassen. Er hat immer Argumente dagegen gefunden und so. Doch mit der Zeit hat es irgendwie richtig eingeschlagen bei ihm. Und er hat gemerkt, alles, was er so an Antworten hatte, das war immer nur so eine erste Antwort. Das hat noch nicht gegriffen. Und auf einmal hat er gemerkt, wie Stück für Stück irgendwie so sein Glaube kaputt geht. Und das Dramatische daran ist eigentlich, er konnte das mit niemandem sagen. Er hatte auch eine christliche Frau, er war verheiratet schon länger und konnte das nicht mal ihr sagen. Und hat es einfach so mit sich selber ausgemacht. Er hat gedacht, ja, das sind ja meine Gedanken und es ist wichtig, dass ich das erstmal mit mir selber ausmache, bevor ich dann in die Öffentlichkeit gehe. Und hier heißt es jetzt in dem Buch, ich lese kurz vor, 6 Monate lang erhielt Niccolò den Schein seines christlichen Lebens nach außen hin weiter aufrecht. Während er sich innerlich immer weiter vom Glauben entfernte, er kämpfte stark darum, seinen Glauben zu behalten, war letztlich jedoch nicht in der Lage dazu, da die Zweifel am Christentum und überhaupt an der Existenz eines Gottes immer stärker wurden. Die Argumente, mit denen er sich auseinandersetzte, gewannen schließlich die Oberhand. Jetzt wird er zitiert. Ich habe weiter als Christ gelebt und habe eigentlich mit niemandem darüber geredet. Ich wollte das mit mir und mit Gott ausmachen. Ich habe viele Bücher gelesen, viel auch in der Bibel gelesen. Über Monate ging das so. Und ich habe viel gekämpft und langsam merkte ich, das passt hier nicht. Hier ist was falsch. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Ich sehe kein richtiges Argument, keinen Beweis, sodass ich sagen könnte, es gibt Gott. Und ich glaube, dass es für das, was ich früher geglaubt habe, gereicht hat. Aber da ich heute keine besseren Argumente finde, bleibe ich skeptisch. Ich würde auch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt. Ich würde sagen, ich habe keine Beweise, dass es einen Gott gibt. Ich bin also theoretisch Agnostiker, aber ich sehe mich selbst mehr als Atheist. Nochmal die Frage, wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? So, da geht's weiter. Genau. Ich habe in der Vorbereitung ein spannendes Zitat gefunden von Emanuel Hirsch. Den würde ich euch sonst nicht zur Lektüre empfehlen, aber jetzt dieses eine Zitat, das ist, finde ich, richtig gut. Glaube, der sich durch den Zweifel des anderen an seine eigene Wundheit, an das Stück Unehrlichkeit und menschliche Anstrengung in ihm selbst erinnert weiß, solch Glaube wird gegen den Zweifel ausziehen mit Büchse und Saufeder, als ob es auf die Wildschweinjagd ginge. So markant, oder? Mich hat es angesprochen, weil ich dachte, ja, das kann ich gut verstehen. Mir ging das schon oft so, wenn ich mit Zweifeln konfrontiert wurde, macht es in mir alles unruhig und es rebelliert und ich gehe dagegen, so, weil ich merke, irgendwie hat das was mit mir zu tun. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also erstmal Attacke. Ich möchte uns aber als Gegenbild dazu nochmal den Predigttext vorlesen, den wir vorhin gehört haben. Thomas aber war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel in seinen Händen sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich bestimmt nicht. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Jesus kommt, obwohl die Türen verschlossen waren, trat in ihre Mitte und sagte, Friede mit euch. Danach sagte er zu Thomas, lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände, nimm deine Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich, die nicht sehen und doch glauben. Jesus tritt in ihre Mitte. Ist das nicht der Hammer? Johannes berichtet uns das, nachdem Thomas seine Zweifel geäußert hat, die Jünger sich wieder versammeln diesmal mit Thomas. Und Jesus kommt wieder, trotz verschlossener Türen, in ihre Mitte und sagt ihnen den Frieden zu. Dasselbe hatte er kurz vorher ja schon mal gemacht, als die anderen Jünger dabei waren. Doch diesmal spricht er Thomas ganz direkt an. Und es ist, als hätte er die Zweifel von Thomas gehört, die Thomas gegenüber den anderen Jüngern gesprochen hatte, weil er benutzt ja genau dieselben Worte. Er sagt, leg deinen Finger in meine Hände, leg deine Hand in meine Seite, fühl die Wunden. Es ist, als hätte er jeden einzelnen Zweifel, den Thomas ausgesprochen hat, gehört. Und er geht auf diesen Zweifel ein. Er ist nicht angegriffen, beleidigt oder geht irgendwie auf Konfrontation. Er geht auf die Zweifel ein. Und manchmal, weil die Worte danach so ein bisschen missverständlich sind, manchmal legen wir dann Jesus solche Worte in den Mund an dieser Stelle wie, ja, jetzt glaub halt, Thomas, was willst du denn noch? Du hast doch schon 1000 Wunder miterlebt, um Himmels Willen. Du hast gesehen, wie ich Lazarus auferweckt habe. Was braucht's denn noch, damit du endlich glaubst? Ich glaube, wir täten Jesus zu tief Unrecht, wenn wir ihm solche Worte an dieser Stelle in den Mund legen. Jesus befiehlt Thomas nicht, jetzt gefälligst zu glauben. Stattdessen sagt er ihm zu, berühre mich und glaube dann. Und sogar von den Jüngern, die ja so oft übers Ziel hinausschießen mit ihrem Eifer, mit ihren schnellen Reaktionen, sogar von den Jüngern hat man an dieser Stelle keine Rüge an Thomas, keine Ermahnung. Glaub doch. Ihre Aufgabe in dieser Geschichte ist das Zeugnis. Wir haben den Herrn gesehen. Vielleicht ist das auch unsere Aufgabe. Ich habe den Herrn gesehen. Ich hoffe, du siehst ihn auch. Ich wünsche dir das. Ja, wir machen uns ja in der Gemeinde hier viel Gedanken auch über Kultur. Kultur ist ein großes Thema irgendwie, weil es total wichtig ist, sich Gedanken zu machen, wie gehen wir miteinander um, wie reden wir auch von Gott und wie ist unser Umgang in Beziehung zu Gott. So, und ich habe mir gedacht, ich bin einfach mal ganz mutig und werbe an dieser Stelle so auch für eine Kultur des Zweifelns und des Fragens, was erstmal gefährlich klingt, ne? Will man das in der christlichen Gemeinde haben. Aber ich meine das so, ich musste nochmal in der Vorbereitung dran denken, dass ich nach dem Abi, als ich in England war und viel irgendwie mit dem Alpha-Kurs da zusammengearbeitet habe, da hatte ich so eine ganz tolle Gruppe mal von Studenten, von denen irgendwie, ich glaube, es waren 10 Studenten oder so, von denen eigentlich nur eine so richtig mit Kirche zu tun hatte und die anderen waren alle völlig blank. Obwohl die Sprache beim Alpha-Kurs ja schon sehr so niederschwellig und verständlich ist, haben die trotzdem ganz viele Sachen nicht verstanden, von denen da geredet wurde. Und ich fand es einfach nur herrlich, mit denen zu reden, in der Gruppe zu sitzen, zu hören, was hören die eigentlich, wenn die da vorne von Jesus reden. So, und da habe ich gedacht, sowas, sicherlich gibt es das hier in der Gemeinde schon, aber da, wo es das vielleicht noch nicht gibt, da will ich einfach dafür werben, dass wir für solche Sachen offen sind, für Menschen, die mit Fragen kommen, die Dinge nicht einfach so annehmen können und dass wir da uns eigentlich drüber freuen, wenn es das gibt, weil uns das selber auch immer wieder wachrüttelt. Ich glaube, für unseren eigenen Glauben, die wir an Jesus glauben, ist das total wichtig, immer wieder damit auseinandergesetzt zu sein und nochmal zu fragen, stimmt, warum glaube ich das eigentlich? Warum glaube ich das eigentlich? Ja, und diese Art, wie Jesus hier mit Thomas umgeht, das bringt ihn dazu, das stärkste Bekenntnis auszusprechen, was im ganzen Johannesevangelium uns berichtet wird. Mein Herr und mein Gott. Das ist doch spannend. Also vom eigentlich tiefsten Zweifel aus geht es wirklich hinein in dieses höchste Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Doch was Thomas hier erlebt, das lässt ihm einfach keine andere Möglichkeit offen, als in Jesus selbst Gott zu erkennen. Und Johannes schreibt übrigens an der Stelle gar nicht, ob Thomas das Angebot annimmt und Jesus berührt. Ich persönlich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Ich glaube, diese Begegnung mit Jesus, die wird so stark gewesen sein, dass er geglaubt hat, Jesus ganz persönlich zu begegnen. Und Jesus, was Thomas hier glauben lässt, ist, dass Jesus Thomas anspricht, ganz direkt, ganz persönlich, wie Jesus auch schon zuvor bei anderen Menschen gemacht hatte, bei Maria, die er am Grab getroffen hatte und die er beim Namen angesprochen hat. So spricht Jesus Thomas hier an. Und für Thomas ergibt sich daraus die Wende vom Zweifel zum Glauben, für ihn persönlich. Manchmal haben wir ein Bild vom Glauben, das folgendermaßen aussieht. Jemandem, der nicht glaubt, müsste man nur mal in Ruhe die richtigen Argumente überzeugend darlegen, dann würde er mit 100%iger Gewissheit anfangen zu glauben. Doch aus meiner Sicht ist das ein schwaches Verständnis vom Glauben. Und ich sage euch warum. Ein Glaube, der allein darauf beruht, dass man etwas mit dem Verstand als wahr anerkennt, der nur darauf beruht. Dieser Glaube, der kann heute kommen und morgen wieder gehen. Denn jedes Mal, wenn wir ein neues Puzzleteil in unserem Faktenbild dazukriegen und sich unser Bild verändert, dann steht der Glaube jedes Mal in Gefahr, sofort wieder aus der Tür zu gehen und zu sagen, tschüss. Genau. Doch das ist nicht das christliche Verständnis vom Glauben. Und das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich zu dem Anfang der Predigt, wo ich gesagt habe, gut, die Christen haben immer schon nachgefragt, haben gezweifelt und geguckt, ob die Argumente stimmen und so. Und ich sage weiterhin nicht, dass zum Glauben nicht Nachdenken gehört. Das glaube ich absolut, dass im christlichen Glauben das Nachdenken dazugehört. Aber der Glaube, der entsteht nicht durch dieses Nachdenken. Das kann vielleicht zum Beispiel helfen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen für jemanden, für den da einfach zu viel Probleme, intellektuelle Probleme sind. Aber der eigentliche Glaube, der entsteht nicht durch das Nachdenken. Und das deutsche Wort Glauben bringt, finde ich, diesen Unterschied auch ganz gut zur Sprache. Und zwar kann man Glauben ja auf Deutsch verschieden verstehen. Glauben kann heißen defizitäres Wissen, ja. Ich glaube, morgen wird das Wetter schön. Ich glaube, Darmstadt hält sich in der zweiten Liga. Das sind alles, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube es mal so. Ne? Was? Achso, ich wollte nicht persönlich werden an der Stelle. Als Braunschweiger kann man sich das sowieso nicht erlauben. Glauben kann aber, das ist eine Form von Glauben im Deutschen. Glauben kann aber auch heißen, jemandem glauben, ja? Jemandem glauben. Wenn Thomas mir sagt, wir treffen uns morgen, glaube ich ihm das so, ne? Und dieses Form von Glauben, von dem deutschen Wort Glauben, das ist, meine ich, das, was hier den Punkt am besten trifft. Denn diese erste Form von Glauben, die ist dann immer von eben diesen Fakten auch abhängig. Sind die Fakten belastbar oder nicht? Die zweite Form von Glauben, die ist von der Person abhängig, der man glaubt, ja? Ist die Person belastbar? Der ich glaube, der ich vertraue. Und dann ist vielleicht Vertrauen an der Stelle das angemessenere Wort. Jemandem vertrauen. Das, wie gesagt, die erste Form des Glaubens, die lässt sich nicht vernünftig vertreten. Zu sagen, ich weiß etwas nicht, aber ich glaube es mal, deswegen mache ich das, das wäre ja völlig unverantwortlich. Aber die zweite Form des Glaubens, jemanden zu glauben, jemanden zu vertrauen, da würde ich für plädieren, weil ich glaube, dass Gott der verlässlichste Gegenüber ist, dem wir vertrauen können, dem wir glauben können. Dennoch ist die Frage ja, wie passiert das jetzt? Und ich würde meine Antwort an der Stelle wäre durch Begegnung mit Gott, mit Jesus, dadurch, dass Jesus uns anspricht, Das ist alles noch sehr vage vielleicht für manche. Aber so berichtet es uns das Neue Testament immer wieder von Menschen, die von Jesus angesprochen werden und nur auf dieses Ansprechen, auf dieses Angesprochenwerden hin zum Glauben finden. Und wie passiert das heute? Ich finde es ganz spannend, dass der Text dann sagt, oder Jesus sagt in dem Text, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Da kann man erstmal so denken, das ist ja das ist dann eben auch so eine Rüge oder eine Mahnung an Thomas. Ne? Also eigentlich selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. So. Aber ich meine, das ist das, wo wir hier ins Spiel kommen in dem Text. Weil wir 2000 Jahre später, wir können uns ja wirklich fragen, was ist mit uns, die haben vielleicht Jesus gesehen, so, aber was ist mit uns? Und da werden wir in diesem Text in den Blick genommen. Wir, die wir Jesus nicht mehr sehen können, vielleicht. Manche tun das vielleicht noch in Träumen und so, aber ich sag mal in der Regel, ne? Wie Jesus nicht mehr sehen können. Wir sind hier selig gepriesen von Jesus. Glücklich, die nicht sehen und doch glauben. Und wir leben sozusagen in unserem Glauben vom Hörensagen. Auch von dem, was die Jünger damals erlebt haben mit Jesus, gesehen haben. Und das, was uns in der Bibel dann überliefert ist, was die Jünger gesehen haben. Aber unser Glaube lebt auch und zuerst von der Begegnung mit Jesus und dem Auferstandenen, der in unsere Mitte tritt und zu uns sagt, Friede mit euch. Der auch durch die verschlossenen Türen hindurchkommt, zu den Christen, die in Verfolgung irgendwo sich im Keller treffen und eingesperrt sind, durch die Türen hindurchtritt, wie es auch in dem Text steht, ja, und sagt, Friede mit euch, Friede mit euch. Das wünsche ich mir, dass du das heute Morgen auch erlebst. Wir werden noch nach dem nächsten Lied eine Gebetszeit haben, wo du verschiedene Möglichkeiten hast, so mit Jesus selbst in Kommunikation zu treten, in diese Beziehung einzutreten, vielleicht das erste Mal. Vielleicht das erste Mal, aber dann möchte ich dich dazu ermutigen, das zu wagen, weil das Wagen, das gehört damit dazu. Man muss es probieren, also man muss sich darauf einlassen irgendwie. Aber der Glaube selber, das ist ein Geschenk, dass Jesus uns begegnet. Und jetzt singen wir gemeinsam das Lied Mein Jesus, mein Retter, glaube ich. Ja, glaube ich. Ja. So viel Glaube. Ja, und wenn du das vielleicht, weil ich fand es sehr schön, das Lied zu dem Thema, weil Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, ja. Nicht nur irgendjemandes Herr, nicht nur Herr und Gott, er sagt mein Herr und mein Gott. Und deswegen finde ich die Sprache bei dem Lied sehr passend. Aber wenn du das jetzt nicht mitsingen kannst, ist völlig okay. War ein intensives Thema und so. Und dann hörst du dir vielleicht einfach an.